Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zu mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Ilka Akaya. Er ist Finance Content Creator. Ilka, du baust mit Finance Global Insights tägliche Marktimpulse und übersetzt Makrothemen wie Zinsen, Liquidität und Risikophasen in eine Sprache, die Privatanleger wirklich verstehen. Also, da haben wir ja schon einmal ein sehr passendes Beispiel, weil wir bei Stock Analyzer versuchen das ja mit der Bilanz genauso. Was mich an deinem Ansatz besonders interessiert ist, du verkaufst nicht das nächste heiße Pick, sondern zeigst, wie man als Anleger überhaupt erst die Regeln baut. Wie bist du jetzt eigentlich zum Beispiel in den Finanzmarkt gekommen und beziehungsweise wie bist du zu dem Finance Content Creator geworden?
Ja, also es fing alles wie bei jedem fast mit Corona an. Da habe ich mir überlegt, was kann man eigentlich an Jobs machen, mit dem du eigentlich nur einen Laptop brauchst. Und ich hatte immer schon so ein gewisses Gespür für ja mathematische Zyklen. Und da habe ich mich dann angefangen mit komischerweise Kryptowährungen zu beschäftigen. Da Bitcoin total im Lauf war, ja, ziemlich gut gefallen ist damals. Und dann ging das rüber zu Finance und da wurde dann eine Welt aufgemacht. Eine Standardwelt, ja, Standardfloskeln, die einfach News getrieben. Das hat man jetzt erstmal alles so gar nicht so richtig verstanden. Aber umso mehr man gebohrt hat, umso tiefer man geschaut hat, ja, hat man eigentlich gemerkt, News ist eigentlich der totale Fehler, wenn man da anfängt, Geld zu investieren, ja. Da ist es dann wieder schon zu spät. Und deswegen scheitern ja auch viele Anleger, ja, daran, indem sie im Fernsehen, in der Zeitung sehen, wow, da muss ich mal in die PayPal-Aktie oder in Öl rein, dann ist es meistens auch schon zu spät, ja. Und das sind viele Fehler, die viele Anleger machen. Die schauen nicht nach, in was die investieren. Es ist mal meistens immer bankengetrieben, meiner Meinung nach, dass die Leute ja über ihren Bankberater natürlich Informationen bekommen, die vielleicht richtig sind, aber auch vielleicht auch nicht richtig sind, weil da auch eine riesen Kette dranhängt an Hedgefondsmanager etc., weil bestimmte Produkte einfach, ja, die müssen bestimmte Produkte natürlich loswerden, klar. Und die Welt besteht natürlich aus diesen ganzen Finanzmärkten hoch, runter. Ich sehe das halt man muss es wie im Leben sehen, ja. Es geht immer hoch oder es geht auch immer runter, ja. So ist die Börse.
Definitiv, ja. Börse ist ja sehr emotionsgetrieben. Wie du sagst, es geht viel um News, um Trends. Die Leute wollen immer überall dabei sein. Das ist ja auch genau das Anliegen von mir, von Stock Analyzer, von diesen ganzen Stock Talks, von meinem Podcast, einfach da zu helfen, dagegen zu steuern. Und wie bist du dann auf das Thema gekommen, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt als sozusagen als Finfluencer, als Finance Creator. Wenn du sagst, ja, okay, du hast Corona angefangen, aber lebst du von dem jetzt hauptberuflich oder wie funktioniert das?
Nein, das nicht. Ich lebe davon nicht, aber für mich ist es ja als erstes sehr, sehr wichtig, dass ich diese Informationen, die ich für mich selber lerne, nach außen tragen will, ja, für den Otto Normalverbraucher. Mhm. Und noch lebe ich nicht davon, ja, wie gesagt, noch. Und für mich ist es halt in der Hinsicht wichtig, wenn ich so Sachen weitertrage, vielleicht erhöhen sich die Follower. Also es ging eigentlich ziemlich recht schnell bei mir. Ich habe wie jeder ein normales Netzwerk gehabt, ja, vielleicht, wo man mal gearbeitet hat. Und dann hat sich das aufgebaut mit Posts. Und mittlerweile bin ich bei, ja, heute 1500 Followern. Und das sind auch echte Kontakte. Viele tun ja einfach Netzwerkanfragen, aber ich will ja wissen, wen ich in meinem Netzwerk habe. Das ist mir sehr, sehr wichtig. So habe ich mir das Stück für Stück aufgebaut und habe noch ganz, ganz große Ziele. Habe natürlich auch dementsprechend viele, viele Vorbilder, die gute Berichterstattung machen, von dem ich mir hier ein bisschen was abgucke und da ein bisschen was abgucke. Und im Grunde genommen ist es wie das Leben, ja. Das Leben besteht aus einer Mathematik. Du nimmst ein Glas in die Hand, es ist Mathematik, ja. Und dasselbe spiegelt sich dann auch an den Börsen wieder, ja. Wenn wir dann zu den Profis gehen, die zum Beispiel Elliott-Wave-Theorien anbieten, ja, oder zeigen, immer wieder passiert das, dass diese Ergebnisse, ja, früher oder später kommen, ja. Das ist vielleicht jetzt nicht die eine Zeitangabe, aber im Großen und Ganzen, ja, wie ich schon erwähnt habe, läuft alles über Mathematik hinaus.
Genau, dann sind wir eh schon in dem Thema. Du hast dann auch gesagt, oder du, wie wir vorhin gesprochen haben, es liegt nicht nur am fehlenden Wissen, sondern es liegt dann an der Routine, an den Regeln. Da sind wir eh wieder in der Mathematik, genauso wie im Stock Analyzer. Wir schauen sich die Zahlen an. Was gibt es da vielleicht für ein, zwei Routinen, die du an den Tag legst, wo du sagst, okay, das ist wirklich wichtig, dass man das als Privatanleger macht und was man auch als Privatanleger umsetzen kann, dass man da schon vor den gröbsten Fehlern gefeit ist?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, Bewegungen zu machen, ja. Wenn man jetzt in den Nachrichten sieht, oh, die und die Aktie sollte man mal kaufen, dann ist es, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist es halt recht zu spät. Ich würde jedem empfehlen, dass er immer, wenn er in was investiert, dass er sich da schlau macht, ja, und auch weiß, in was er investiert. Weil wenn du nicht weißt, in was du investierst, dann investierst du im Prinzip in News und Hype, ja. Mehr ist es nicht. Und auch wenn du nur ein Konto auf Trade Republic hast, ja, und du sagst, ey, ich investiere jetzt bei einem Neo-Broker, egal welchen jetzt, ja, 50 Euro im Monat, dann sollst du aber auch genau wissen, in was du investierst, ja, ob das überhaupt Zukunft hat. Und da kommen wir auch dann wieder zu Warren Buffett, ja, der investiert ja nur so, und zwar langfristig gesehen. Ja, jeder möchte gerne mal ein Lambo kaufen, ja, das kann er sich dann mit den Kryptowährungen machen, aber das läuft mit den Aktien halt nicht so. Da solltest du einfach mal darüber nachdenken, die nächsten 5 bis 10 Jahre zu investieren, ja, und dadurch ergibt sich ja dann auch eine Selbstständigkeit und man lernt sich persönlich dann natürlich auch nochmal besser kennen und zu kontrollieren.
Stimme ich dir extrem zu, da hast du eh schon angesprochen, Warren Buffett, definitiv, verstehe, was du kaufst. Es gibt aber auch ein Thema, das habe ich dich schon gefragt, bevor wir jetzt den Call gemacht haben, welche Themen siehst du anders, und da gibt es auch ein Thema, das heißt, also dann sagst du, Timing ist manchmal Risikomanagement, da wären wir jetzt bei dem Anfang, wo du gesagt hast, okay, schau nicht auf die News, schau nicht auf die Trends, aber du sagst, es gibt trotzdem einen Bereich, wo das Timing vielleicht Sinn macht als Risikomanagement. Aber wo unterscheidet sich dann das von der Zockerei?
Ja, wo unterscheidet sich das von der Zockerei? Wenn ich jetzt nur 5.000 zur Verfügung habe zu investieren und ich investiere diese 5.000 komplett in eine Aktie rein, dann ist es für mich Zocken. Aber wenn ich das breit streue in 50 Aktien a 100 Euro, ja, nehmen wir Beispiel, es gibt Leute, die machen das jeden Monat, oder du investierst 500 Euro, 10 Euro in jede Aktie und das machst du 10 Jahre lang, dann kommt ja noch ein Zinseszinseffekt dazu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil es ist immer wichtig, Geld nicht auf der Bank liegen zu lassen. Warum? Weil wir sehen es heute, deine 100 Euro sind jetzt nur noch 90 wert. Ja? Du gehst einkaufen, ja, irgendwann, wir sehen es ja heute, die Staatsanleihen, die sind jetzt wieder auf Rekordhoch, ja, über 4,6% bei den 10-Jährigen. Warren Buffett besitzt auch welche, aber die besitzt er ja nur, weil er Geld parkt, ja, in kurzfristigen. Der hat jetzt keine, vielleicht nicht so viele 10-Jährige, aber er denkt sich, okay, peu à peu kann ich die mir dann später rausnehmen, wenn die Krise mal so ein bisschen vorbei ist. Vielleicht wissen das viele nicht. Er ist ja über 400 Milliarden, ja, die hat er ja. Ja, der nebenbei auf Cash, ja, und die Billionen wird er auf jeden Fall in der nächsten Krise erreichen. Also wir sehen jetzt hier ein Hype nach den anderen, ob es ein Nasdaq ist, ein S&P 500 ist, ja, es wird immer über Hormuz geredet. Und wenn man überlegt, bei anderen Sa von anderen Sachen wird hier komplett abgelenkt, abgelenkt in dem Sinne, wer hat denn jetzt hier von diesen ganzen, ja, von der ganzen Hormuz-Geschichte eigentlich profitiert? Es sind die Länder, die viel Öl produzieren und viel Öl verkaufen, ja, oder Aktien davon haben, ja. Guckst jetzt, ja, dann ist es halt Warren Buffett und dann ist es halt der Putin und dann ist es halt Venezuela, dann ist es halt Iran, ja. Wenn der Barrel jetzt 110, 120 kostet, wo vorher 60 gekostet hat, das sind die Profiteure. Und diese Profiteure müssen ja auch das Geld irgendwo wieder in den Umlauf bringen, ja. Und dann ist es dann vielleicht Aktien, ja. Und vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, da kam ja ein Gerücht, dass es in Bitcoin reingesteckt werden soll, ja. Aber wie gesagt, es ist immer im Umlauf und es läuft halt irgendwie immer weiter.
Ja, da hast du schon ein ganz spannendes Thema angesprochen. Die Ölthematik hatten wir jetzt, meines Gefühls nach, ist ein bisschen ruhiger geworden, aber das ist eh immer so. Am Anfang wird da sehr, sehr viel berichtet. Dann irgendwann sind die Leute satt. Wir sind ja leider da auch sehr überschwemmt von allen Seiten, von den News, Werbung, Propaganda, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man da ein ganz böses Wort verwendet. Aber es ist halt so. Und ich glaube, da ist es auch wieder Thema gewesen, haben sicher viele Geld gemacht, gerade die Insider, die halt dann wie zuvor schon ein bisschen mehr wissen und dann in die ganzen Ölunternehmen reingehen. Man hat ja da eh auch wieder gehört, wer nicht long und short gegangen ist, wenn da irgendwas
Richtig.
beim Öl passiert ist. Aber für uns als Privatanleger, wir müssen ja die Realität einsehen. Ist das was, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich da rein? Das wäre ja genauso ein Timing oder ein Trend, eine News, wo ich sage, boah, jetzt ist da was passiert. Gehe ich da jetzt schnell in die Ölunternehmen rein? Aufgrund dieser Thematik oder ist da was anderes? Oder sagst du, okay, ich würde da jetzt auf keinen Fall reingehen, nur weil da jetzt eine Ölkrise oder wie auch immer auf dem Ölterrain halt einfach viel gemacht wird?
Also ich denke, dass zum Thema Öl, dass wir jetzt noch eventuell vielleicht die 130, 140 Dollar Barrel hochklettern werden. Aber dann sehe ich den Abfall definitiv auf den Bereich von zwischen 30 und 60 Dollar, weil wir haben die ganzen Hypes eigentlich jetzt schon hinter uns. Ja, da kann eigentlich großartig nichts mehr passieren, weil ich muss hier kurz mal stoppen für.
Passt schon.
die ganzen Hypes, die jetzt passiert ist über Nasdaq und S&P, die Aktiengesellschaften haben ja jetzt gut eigentlich hochgepumpt. Aber ich denke, für die Zukunft werden die Industrien Öl brauchen, um auch weiter florieren zu können. Aber wir sind jetzt so hochgepumpt, dass wir unbedingt einen Abfall brauchen. Das ist jetzt meine Meinung, so sehe ich das. Und laut den mathematischen Analysen, denke ich, werden wir diese Bereiche erreichen müssen. Ja, weil wie soll das denn funktionieren, wenn wir jetzt zum Beispiel abfallen und der Öl ist auf 180, 200 Dollar? Ich denke, in Zukunft werden wir diese auf jeden Fall erreichen. Ja, wir werden meiner Meinung nach in späterer Zukunft die 150 bis 250 Dollar erreichen. Öl ist sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, da rein zu investieren, schon allein wegen der ganzen KI-Server-Geschichten und, weil die werden enorm viel Energie verbrauchen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, abwarten, sobald alles fällt, ja, alles in diese richtige Richtung geht, in die alte Richtung, dann sehe ich da schon große Chancen und vor allem bei den Aktienwerten, was öllastig ist.
Jetzt sind wir noch auf dem Thema, okay, Öl steigt, Öl fällt, ist sicher zukunftsträchtig, denke ich auch wenn man immer mehr auf erneuerbare Energien geht, aber es ist ja nicht nur Treibstoff, sondern wir brauchen ja das auch für den Kunststoff und viele andere Themen, Medikamente und so weiter. Welche vielleicht drei Kennzeichen oder Kennzahlen oder verwendest du Kennzahlen, um zu sehen, okay, zahlt sich aus, reinzugehen in ein Ölunternehmen oder wie wählst du da am besten?
Also wir brauchen erstmal eine einen, wie ich vorhin erwähnt habe, einen Abfall in den Märkten, damit die Industrie auch so ein bisschen stehen bleibt. Weil wenn die Industrie stehen bleibt, dann kann natürlich kein Öl verwendet werden. Und das sind so Punkte, wo ich dann anfangen würde, langsam mal in diese Bereiche reinzugehen. Jetzt im Moment, wie du auch selbst bestimmt siehst, es ist einfach viel zu hoch. Ja, viel zu hoch bewertet im Moment. Und ich denke nicht, dass wir jetzt noch einen extremen Ausbruch über die 160, 180 Dollar haben werden. Also ich sehe, dass da, sobald hier so ein bisschen Ruhe einkehrt, dass man da, was die Punkte betrifft, dann langsam Schritt für Schritt einkaufen und investieren kann.
Und wie erkennst du dann ein Unternehmen? Weil es gibt ja jetzt viele Ölunternehmen oder viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Wie wählst du dann sozusagen das richtige Unternehmen aus? Hast du da ein System? Auf was schaust du da genau? Stichwort Burggraben vielleicht. Gibt es da Themen, die dich speziell triggern dann oder wo du siehst, okay, das sind vielleicht sogar Warnsignale, wo du dann sagst, okay, nein, Hände weg von diesem Unternehmen. Welche Werte ziehst du da heran?
Also ich denke, das wird sich dann ergeben, ja, wenn man sieht, was die Unternehmen an Minus oder dementsprechend an Cash-Reserve-Seiten beiseite noch haben. Weil das sind ja so Momente, wo man sagt, okay, da sind welche jetzt aus dem Markt, ja, und bei wem kann man dann reingehen? Nämlich bei denen, die am besten noch Cash-Reserven haben, ja, und gut aufgestellt sind. Und wenn man die dann gut analysiert, dann sehe ich da recht gute Chancen.
Und ist für dich der KGV, ist das sowas wichtig? Schaust du auf sowas? Wir haben am Anfang vor dem Call gesagt, KGV wird gern mal missbraucht. Er ist vielleicht auch nicht immer sofort aussagekräftig, eher über historische Zeit. Ja, wie erkenne ich da dann eine gute Cashflow-Qualität oder ja?
Also ich finde, niedrig ist nicht gleich automatisch günstig, was KGV betrifft. Und die KGV kann ja auch sehr schnell in ja gefälscht werden. In dem Sinne, es reicht schon, wenn andere Art von Steuern bezahlt werden, ja. Und damit tut sich die KGV natürlich etwas dann verfälschen, ne? Oder ja, man legt es halt in andere Sachen an, ja, die zum Beispiel gar nicht mit dem Geschäft zu tun haben. Ja, das sind so Punkte, wo ich dann sagen würde, dass auch hoch nicht gleich automatisch teuer ist. Ja, mit dem KGV wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Das ist so eine typische Falle, würde ich sagen, für den Otto-Normalverbraucher, weil dir wird natürlich erstmal beigebracht, achte auf diese und jene Sachen, ja. Aber wer sagt dir denn, dass diese Firma zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel mal Coca-Cola und Pepsi. Pepsi kauft sein Mittel, was ein bestimmtes Mittel, was in die Pepsi reinkommt, im Ausland. Coca-Cola kauft es bei sich in den USA. Dementsprechend ist ja auch die Steuergestaltung dann anders. Ja? Dementsprechend macht der eine mehr in dieser Sache mehr Gewinn, ja, und der andere weniger. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wenn man so auf diese Kleinigkeiten achtet, denke ich, kann man ja Profite daraus ziehen. Nicht, dass Coca-Cola jetzt schlecht ist, aber das sind so die Beispiele, wo ich sagen würde, das ist doch mal ein Punkt, wo man darauf achten sollte.
Einfach so das Unternehmen verstehen, wie arbeitet das, wo können die vielleicht profitieren oder sogar einen Nachteil haben. Jetzt eh gerade wahrscheinlich auch mit der Steuerpolitik, wenn man sagt, in Amerika ist unsicher. Donald Trump will natürlich, dass alles in den USA gemacht wird. Dann könnten da, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich dran einfach, wenn man das vom Ausland bezieht, könnten da Steine in den Weg gelegt werden, die
Richtig.
dann vielleicht teuer werden.
Ja, zum
Oder
Beispiel.
wenn das Geld vielleicht viel im Ausland angelegt ist, dann kann natürlich sein, dass man da auf einmal keinen Zugriff mehr hat. Ich meine, das ist jetzt schon eine ganz extreme Situation. Aber wenn sich die Nationen, und das ist heutzutage ja gar nicht mehr so unrealistisch, dass sie sich nicht mehr gut verstehen oder nicht mehr gut auskommen, dann passiert es vielleicht wie bei den russischen Oligarchen, wo das Geldgehalt dann oder das Geld dann eingefroren wird. Ja,
Ja,
ist ja
das ist
alles
so.
möglich heutzutage.
Das stimmt. Das ist ja auch so ein Punkt. Da werden Sanktionen betrieben gegen Russland und am Ende gewinnt Russland, weil im Iran ein Krieg ist oder ja, weil die dann mehr Öl exportieren, dann ja, nach China zum Beispiel. Aber dann fragt man sich so, wieso werden die Leute nicht so noch darauf aufmerksam gemacht? Und das ist dann einfach nur still. Und das sind so Punkte, wo ich dann als Content Creator sage, das würde ich gerne mal posten für den Laien, ja, der das mal sehen sollte. Aber auch die Frage von vorhin, welche Indikatoren sind wichtig, dass man zum Beispiel sieht, dass wir auf eine Krise hinzusteuern. Heute habe ich zum Beispiel gepostet, der Immobilienmarkt, ja, der kommt so langsam ins Stocken. Es gibt einen Leihindikator, der ist für Energie, Logistik, ja. Und das sind so drei Punkte mit den Immobilien. Wenn der Häusermarkt anfängt, so ein bisschen zu kippen, dann geht es über die Logistik, weil wenn der Häusermarkt stillsteht, dann gibt es auch keine Möbel von IKEA, die in diese Wohnung reinkommen. Das ist jetzt nur ein grobes Beispiel.
Ja, natürlich, aber zum Verständnis sehr gut, ja.
Ja, oder Depot zum Beispiel in Amerika. Und da merkt man das. Auch die Kulturen sind natürlich dann anders. Hier in Europa sagst du, ich richte mir meine Wohnung oder mein Haus selber ein. In Amerika sagt er, ach, weißt du was, ich kaufe lieber direkt eingerichtet, weil ich bin zu faul, ich möchte das gar nicht, weil ich bin von meiner Kultur her das anders gewöhnt. Und das ist halt dann so eine Kette, ja. Dann verdient der Depot nicht, weil der Häusermarkt jetzt nicht gut ist. Und dann werden die Häuser stehen dann in den schwarzen Büchern mit schwarzen Zahlen, mit roten Zahlen in den Büchern bei den Banken. Und das nimmt dann so seinen Lauf. Und wenn das so alles seinen Lauf nimmt, dann brauchen wir doch gar nicht zu denken, dass das Öl dann auf 200 draufklettert, weil dann läuft ja gar nichts mehr. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich eigentlich so drauf hinaus wollte, dass wir dann in so einem Fall, wenn so ein Fall auftritt, und dieser Fall ist schon mal vor über 20 Jahren aufgetreten, da sind wir dann in einem Bereich, wo Öl dann eigentlich nicht nachgefragt wird. Und wenn dieser Öl nicht nachgefragt wird, in so Fällen, wo dann die Angst da ist, ja, wie sagt Buffett immer, kauf bei Angst, wenn die Leute Angst haben, ja, und nicht, wenn die Leute gierig sind. Vor ein paar Wochen waren wir mit den Indexen noch bei Angst. Jetzt sind wir schon, habe ich heute gesehen, sind wir schon bei Greed. Naja, jetzt vielleicht gehen wir in Extreme Greed, ja. Vielleicht schaffen wir noch die 30.000 bei Nasdaq und die 7,6 vielleicht, 7,8 noch bei S&P. Die 50 haben wir ja schon geknackt beim Dow Jones und wir sind schon auf einem guten Weg, wo ich sage, ey, okay, jetzt so langsam reicht's. Aber
Ja.
um eins nochmal zu erwähnen, warum schnellen wir auch so extrem in die Höhe? Bevor ich mein Geld, meine Dollar auf der Bank rumliegen lasse, wo die Inflation das auffrisst, versuche ich wenigstens mit den Dollar, ja, in Aktien zu investieren und mein Geld so ein bisschen dadurch zu retten. Und das passiert ja jetzt gerade auch im Moment mit den großen Firmen. Das ist der Punkt. Der Buffett macht es ganz einfach. Der sagt dann hier, ich mache das in kurzfristige, weil ich werde das Geld demnächst irgendwann mal brauchen, weil ich nochmal rein investieren will irgendwo. Ja,
Der
der
wartet
weiß,
auf
wie
den
es
richtigen
geht.
Moment.
Ganz genau, richtig.
Genau. Ja, dann sind wir eh schon recht am Ende unseres Talks. Jetzt wollte ich nochmal darauf hinaus, was kann ein Privatanleger machen? Natürlich erstmal überhaupt investieren, das Geld nicht auf der Bank rumliegen lassen. Das ist natürlich ganz klar, für das sind wir ja hier. Aber welche Regeln können wir da noch für den Privatanleger aufgeben? Natürlich. Wir haben schon gesagt, Positionsgröße, also nicht 100% in eine Aktie, sondern gut verteilen. Ich glaube, wenn man ganz am Anfang ist, ich bin ja selbst ein Einzelaktientitel-Fan, aber ich sage auch immer ganz ehrlich dazu, am Anfang schau dir mal einen ETF an und dann kannst du immer mehr sagen, okay, jetzt suche ich mir Satelliten dazu. Als Einzelaktien, wo ich sage, okay, das Unternehmen verstehe ich oder das taugt mir. Oder natürlich auch mal eine kleine Position. Da sind wir auch wieder bei der Positionsgröße, wo man sagt, okay, da zocke ich jetzt mal vielleicht. Da habe ich vielleicht eine kleine Wette laufen, ein kleines Risiko in meinem Portfolio. Das ist ja ganz okay. Aber es muss natürlich klein bleiben. Es muss natürlich zur Gesamtstrategie passen. Das zweite haben wir auch schon gesagt, Zeithorizont hast du gut angesprochen, das auf 15 Jahre sehen bei den Aktien. Das ist mal wichtig, da nicht das schnelle Geld zu erhoffen, sondern einfach auch sich klar sein, dass das nicht sofort da ist. Du hast mal gesagt und gelacht auch im Talk mit dem Bitcoin haben wir uns dann den Lamborghini. Das war
Genau.
ja auch, das ist ja auch so, entweder den Lamborghini oder wir holen uns dann gar nichts mehr.
Richtig.
Das ist eben das. Aber ich glaube, man muss einfach wissen, was will man, wo will man hin und wer bekommt wirklich den Lamborghini? Das sind wahrscheinlich die 0,0001%, die es dann zufällig einfach auf Glück geschafft haben. Was hätte man noch für Regeln? Was fällt dir da noch ein oder möchtest du da noch etwas hinzufügen?
Also ich würde da gerne noch ohne Finanzberatung, ja, möchte ich gerne noch was hinzufügen. Es gibt Sachen, da wird immer so durch die Blume gesprochen und da sollte man einfach so ein bisschen hellhörig sein, ja. Die hört man auch in den Tagesthemen, nicht nur auf LinkedIn. Wenn man sieht, dass unsere Power hier in Deutschland von Audi, Mercedes, BMW, VW, ja, besteht und wir dann hören, dass da viele Leute entlassen werden und die Aktie trotzdem einbricht und man hat jetzt so eine gute Chance, da einzusteigen und man noch so durch die Blume hört, ja, wir möchten gerne die Automobillandschaft als Kriegszulieferer, ja, für Kriegsmaschinen etc. In den Gang bringen. Dann sehe ich da für die Zukunft, ja, nicht als Autobauer, ja, Mercedes, Audi, VW, egal wie sie alle heißen hier in Deutschland, dann sehe ich die für die Zukunft als, ja, wir helfen dir beim Krieg, wir bauen dir was, ja. Und das sind so Punkte, wo ich dann sage, achtet doch einfach mal, was durch die Blumen gesagt wird. Allerdings keine Finanzberatung, es ist einfach nur mal als Idee, wie sollte sich der Otto-Normalverbraucher mal ja, sich eine Idee verschaffen, beziehungsweise sich Gedanken machen. Und so kann man ja überprüfen, ja, wie sind diese Unternehmen aufgebaut, wie viele haben sie denn auf der Seite. Das sind ja uralte Unternehmen, die vor 70, 80, 100 Jahren schon gegründet worden sind. Und die auch ja den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, ja, und heute immer noch da sind.
Ja.
Und die wahrscheinlich auch nie verschwinden werden, weil die sind überall auf der Welt und die sind einfach beliebt. Vielleicht haben wir bei den neuen Autos, wenn man irgendwie einsteigt, hat man hier und da quietscht es, ja, aber trotzdem ist es noch ein BMW, trotzdem ist es noch ein Mercedes, trotzdem ist es noch ein Audi oder ein VW, ja. Und das steht für deutsche Wertarbeit.
Die dann oft gar nicht so schlecht ist, wie es in den Medien auch gesprochen wird wahrscheinlich. Also
Ganz genau,
es
richtig.
wird ja gerne viel, viel schlecht geredet und man muss dann doch schauen, wo ist das überhaupt überall. Jetzt, da fällt mir ein Thema noch ein, das
Bitte.
war mit Amerika, das war genau dasselbe Thema. Da wurde auch gesagt, ja, Amerika verliert an Boden und der Dollar, der wird bald nichts, also keine internationale Leitwährung mehr sein und so weiter und so weiter. Und dann bin ich durch Zufall auf deren Militärstützpunkte gekommen, wo die überall sind. Und die sind einfach überall. Also es gibt, bis auf natürlich die bekannten Gegner sozusagen von USA, aber gibt es keinen Bereich, wo die nicht einen Stützpunkt haben. Und alleine von dem her schon gesehen, kann Amerika der Einfluss nicht so schnell einfach genommen werden, wie das dann oftmals dargestellt wird. Und da denke ich genauso an diese großen Unternehmen, die natürlich schon sehr viel Einfluss haben. Und die Börse täuscht natürlich gerne, eh, wie wir gesprochen haben. Da schließt sich wieder der Kreis mit den Hypes, mit den Trends, werden da Aktienkurse gepusht von anderen Unternehmen, die vielleicht ein Zehntel von den Autos produzieren. Natürlich tun sie dich ja die schwer, die Großen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Los von den Großen, dass die von den Kleinen immer sehr attackiert werden. Aber ich sehe das auch so wie du. Grundsätzlich haben die ja eine Marktmacht, sind die tief verwurzelt und die holen sich ja auch intelligente Leute und können da natürlich die Wende schaffen. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn man an Nokia denkt, kann natürlich auch mal passieren, dass es in die andere Richtung geht und doch nicht geschafft wird. Aber wie du sagst, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wenn ich da ein bisschen im Hintergrund sehe, was haben die noch alles vorhanden? Welche Ressourcen haben die? Auch vielleicht immaterielle Ressourcen. Dann kann ich mir da schon sehr ein gutes Bild machen.
Da hat sich, wie du sagst, da hat sich Amerika über die Jahrzehnte eine Stellung herangetrieben, ja, indem sie in viele Länder einmarschiert sind, ja, und denen dann Geld geben mussten, weil alles zerstört war, in Dollar natürlich. Und diese Dollar möchten sie dann auch irgendwann zurückhaben. Und solange sie die nicht zurückhaben, wird dieses Land eigentlich nur in Dollar ihre Schulden bezahlen. Und deswegen wird Amerika, ja, kann sein, die werden vielleicht ein bisschen abgeschwächt, bis sie wieder zu sich kommen, ja, aber so wie die Leute das da draußen erzählen, sehe ich das persönlich auch nicht so, weil dann müssten die ja eigentlich, ich glaube, weit über 90 Länder müssten dann auf einmal ihre Schulden per Dollar zurückbezahlen, ja, dann würde ich sagen, okay, alles klar, vielleicht.
Aber dann wäre wieder viel Geld vorhanden, um sich Einfluss einzukaufen.
Ganz genau. Aber
Genau, richtig. Aber im Endeffekt ist es einfach jetzt ein, abseits von den Unternehmen, einfach ein Beispiel, das ja auch bei Unternehmen genauso ist. Die kaufen sich auch Einfluss, kaufen KI-Firmen auf, junge Startups, was auch immer. Ja, da gibt es so viele Sachen.
Ja.
Aber dann sage ich mal danke, Ilka, dass du dir Zeit genommen hast heute und danke natürlich an unsere Zuhörer, dass sie dabei waren bis zum Schluss.
Sehr gerne.
Für mich nochmal zusammengefasst aus der Folge, bau dir ein Regelwerk, schau dir die Kennzahlen an, verstehe, was du kaufst. Das schützt dich in schlechten Phasen und auch vor den Emotionen. Und wir hören uns beim nächsten Stocktalk.
Danke.